Ihr hört «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Hoi Manuel.
Hoi Simon.
Und willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei der Sommerfolge von «Geschichten aus Aarau». Wir machen den Podcast mit der Absicht, Aarauer Geschichte mit Bezug zu Schweizer Geschichte, aber auch globalen Phänomenen zu verknüpfen und erzählen uns dazu jeden Monat eine neue Geschichte aus Aarau und über Aarau und um Aarau. Manchmal entfernen wir uns ein bisschen weiter und manchmal bleiben wir ganz lokal. Manuel, heute ist dein Turn, du bist dran und was passiert heute? Nimmst du uns weiter weg von Aarau oder bleiben wir vor Ort?
Ja, wieder ein bisschen beides. Wir bleiben zum einen vor Ort, aber wir bewegen uns auch aus Aarau raus. Wir bleiben aber innerhalb der Schweizer Grenze. Und mich fragen immer Leute, wenn ich ihnen erzähle, dass wir einen Podcast machen, gehen die nicht irgendwann mal Themen aus? Und jetzt ein Thema gewählt, das ich eigentlich finde, ist mega, mega naheliegend, wenn man über Aarau erzählt, aber es ist mir bis jetzt auch noch nie in den Sinn gekommen, über das Thema zu reden.
Ich glaube, das geht vielen so, dass man sich vorstellt, ja, da ist doch irgendwann einmal ausverzählt. Aber das haben wir ja, glaube ich, beide schon beobachtet. Die Themen gehen einem nicht aus, vor allem auch die Bezüge, die es ja zulässt. Mhm. Die sind relativ gross und da gibt es immer noch Aspekte, die sich herausheben lassen. Je nachdem, was man da für einen Kontext erwählt oder Perspektiven auf Ereignisse, die in Aarau waren, sind, wo du, glaube ich, teilweise auch spannende Einsichten zulassen.
Ich stelle dir jetzt zuerst mal eine Frage. Was haben die Städte wie zum Beispiel Brienz, Thun, Bern, Biel, Solothurn, Bruck und auch Koblenz mit Aarau gemeinsam?
Ja, sie sind sicher mal alle in der Schweiz. Aber
ja, das stimmt, ja.
So der Reihenfolge nach, wie du es erzählt hast, liegen sie alle an der Aare.
Genau, ich habe jetzt einfach Städte aufgezählt, die vom Aarelauf abwärts an der Aare liegen. Und damit weißt du auch schon, um was es heute geht. Es geht nämlich heute um die Aare.
Super. Umweltgeschichte oder Verkehrsgeschichte oder...
Ja, ich habe es jetzt mal unter Umweltgeschichte gelabelt. Das ist so ein schwammiger Begriff. Vielleicht, dass sich alle vorstellen können, was Umweltgeschichte überhaupt ist. Ich will heute darüber erzählen, wie die Aare die Menschen in Aarau beeinflusst und prägt hat. Und aber auch umgekehrt, wie die Menschen in Aarau die Aare prägt haben.
Also so ein bisschen der Blick auf Interaktion und gegenseitige Beeinflussung von Naturraum und dem Mensch und umgekehrt.
Genau. Mhm. Und wenn man das Ganze historisch betrachtet, dann kann man das eigentlich unter dem Begriff Umweltgeschichte zusammenfassen. Ich mache sonst noch ein Beispiel aus der Gegenwart, wo so ein bisschen den Bezug von Natur und Mensch ein bisschen besser aufzeigt. Am letzten Samstag, also zwei Tage bevor wir jetzt zusammen die Folge aufnehmen, ist in Aarau die neue Aarebrücke eingeweiht worden.
Bist du gsi?
Ich bin nicht gsi. Ich habe geholfen, die Bühne aufstellen unten.
Du hast wahrscheinlich müssen zu Erlischbach als Dorffest, oder?
Genau, genau. Ja. Es waren so viele Anlässe in Aarau.
Das stimmt, ja.
Es war ja noch der Altstadtlauf.
Ja,
aber
genau.
Jetzt so für die Erzählung von dieser Folge ist mir das gerade gut gekommen, dass ich das als Beispiel nehmen kann. Eben die feierliche Einweihung von dieser Bonneuf zeigt eigentlich wunderbar, wie die Aare das Leben der Menschen prägt und prägt hat und auch die Menschen ja, die Natur beeinflussen oder in dem Fall sogar wortwörtlich versucht haben zu überwinden. Was ich auch noch lustig gefunden habe, ist, dass man noch darüber diskutiert hat, wie man diese Brücke nennen soll. Also wenn man jetzt Bonneuf oder Kettenbrücke sagen. Und man hat sich, glaube ich, so ein bisschen darauf geeinigt, dass man eigentlich dieser Brücke immer noch Kettenbrücke sagen kann. Also da haben wir schon auch einen historischen Bezug.
Ich weiss nicht, was das Wording genau ist im Moment, aber vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wo natürlich jetzt gerade wahrscheinlich vielen AaarauerInnen die Aare als Natur- und Lebensraum da sicher unverzichtbar macht, ist das Aarenschwimmen. Mhm. Also man stellt sich Sommer vor ohne Aare und ohne Aare schwimmen, wenn man da sich abtreiben lässt. Das ist ja Volkssport in Aarau, da würde, glaube ich, einiges fehlen, wenn man das nicht hätte.
Mhm. Genau, es hat ja auch so die politische Diskussion über den Mitteldamm gegeben in den letzten Jahren. So, ob jetzt das okay ist, wenn die Eniwa den darf entfernen oder nicht. Und das war auch so ein der Ausschlag gewesen, wo mir die Idee gegeben hat, die Folge zu machen, weil ich mir überlegt, so, es gibt offenbar Veränderungen in den Aaren, die die Menschen betrifft. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht gibt es ja auch den Mitteldamm nicht schon seit ewig. Und was hat es sonst noch so Veränderungen gegeben? Bevor wir jetzt so ein bisschen die einzelnen Themen einsteigen, habe ich gedacht, dass ich einfach zuerst mal ein paar Facts zu der Geschichte von der Aare selber erzählen.
Mhm.
Fangen wir mal zuerst ganz chronologisch an, also so die Entstehung von der Aare. Nur so kurz zum Sagen, ich bin kein Geologe oder Geograf oder was auch immer.
Du kannst mir jetzt alles erzählen.
Du musst es einfach glauben.
Ja, genau.
Genau, also die Entstehung von der Uraare, die hat etwa 30 Millionen Jahre vor heutiger Zeit angefangen. Das war natürlich noch nicht so der Fluss gewesen, den man heute kennt. Das Wasser ist auch bei der Entstehung von dieser Uraare in verschiedene Richtungen geflossen. Also dort hat es die Alpen in dieser Form auch noch nicht gegeben. Und das Wasser ist auch in verschiedene Meere geflossen, gewisse Meere, die es auch heute gar nicht mehr gibt. Und im Lauf von der geologischen Entwicklung von der Alpen hat sich dann die Aare als Oberlauf von verschiedenen Flüssen entwickelt. Also die Aare war mal Teil von der Rhone, von der Donau und auch vom Rhein.
Ah ja.
Und etwa vor 2,6 Millionen Jahren, also immer noch vor sehr, sehr langer Zeit, das war so in der Zeit, wo sich die Eiszeiten immer schneller abgewechselt haben, ist dann das heutige Flussnetz von der Aare entstanden. Also so ganz, ganz, ganz grob gesehen. Das Flusssystem, das wir heute kennen, wo übrigens ein Grossteil vom Schweizer Mittelland betrifft, ist das grösste von der Alpen-Nordseite.
Also du meinst die Aare als Fluss selber und mit seinen Zuflüssen und so?
Genau.
Meinst du als Flusssystem?
Mit Flusssystem meine ich eigentlich alles Gewässer, das in die Aare fließt. So okay. Das Einzugsgebiet sozusagen.
Mhm.
Klar könnte man sagen, die Aare gehört zum Einzugsgebiet vom Rhein.
Wobei, aber da gibt es ja Diskussionen, müsste eigentlich der Rhein Aare heissen, oder? Weil, glaube ich, beim Zusammenfluss die Aare grösser ist als der Rhein.
Das kann gut sein, das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht. Da könnte man mal auch ein Politikum daraus machen. Ja, der Ursprung von der Aare ist der Unteraargletscher im Grimselgebiet. Bin ich gerade mit dem Velo durchgefahren. Sehr schön, lohnt sich zum Anschauen. Und mündet, wie du gerade gesagt hast, im Rhein bei Koblenz. Die Aare ist damit der wasserreichste Nebenfluss vom Rhein. Heute ist die Aare der längste Fluss von der Schweiz, der vollständig in der Schweiz liegt und ihre Länge beträgt 288 Kilometer. Jetzt gibt es Forschungen, oder könnte man auch sagen Mutmassungen, dass die Aare früher südlich vom heutigen Stadtgebiet von Aarau durchgeflossen ist. Heute fließt sie ja nördlich von der Altstadt durch. Sicher ist, dass der Aarelauf auch noch in den letzten Jahrhunderten sich stark verändert hat. Auf einer Stadtkarte von 1612 ist zu erkennen, dass der Hauptarm der Aare ein bisschen näher an der Stadt gelegen ist und ein kleiner Nebenarm vom Fluss an der Haldemauer vorbeigeflossen ist. Wenn man auf dem Brückli vor dem Haldentor steht, kann man sich das noch gut vorstellen, dass dort mal unten durch so ein kleiner Nebenfluss durchgeflossen ist. Zu dieser Zeit hat es grundsätzlich auch viel mehr Teilungen vom Fluss gegeben. Auch bei Aarau hat sich der Fluss in mehrere Nebenarme geteilt. Die sogenannte Kleine Aare zum Beispiel ist entlang von der heutigen Gisula-Strasse durchgeflossen und hat den Scheibenschacher vom Festland abgetrennt. Also der Scheibenschacher war eigentlich wie so eine kleine Insel gewesen. Und allgemein hat die Aare ganz viele Inseln und Halbinseln angeschwemmt. Also man kann sich jetzt nicht einfach so einen einzelnen Aarestrang vor Aarau vorstellen, sondern ganz viele so aufgeschwemmte kleine Inseln. Die Aare war auch breiter und viel, viel wilder als heute vor Aarau. Heute ist die Aare bei Aarau ja zum Teil sogar so ruhig, dass sie fast still steht.
Mhm.
Das die, die so bei der Schwanenbar schon mal sind gebaden, dort, wenn man ins Wasser geht, dann ja, ist es echt fast wie wenn man irgendwie in einem See steht. Früher war es aber wirklich ein reissender Fluss gewesen, das kann man glaube ich so sagen. Erst ab Mitte vom 19. Jahrhundert hat sich dann der Aarelauf erheblich beruhigt und ist auch erst dann erheblich von Menschenhand verändert worden.
Eben, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich alles, was wir heute sehen und vielleicht als Natur empfindet, ist ja alles andere als natürlich, weil vom Mensch beeinflusst und geführt und kanalisiert jetzt in dem Fall.
Also. Genau. Ja, das ist einfach so ein ganz, ganz grober Schnelldurchlauf. Ich bin aber dann schon noch ein bisschen mehr in die Tiefe und habe mir so ein bisschen Themen rausgesucht, wo die Aare historisch betrifft. Und ich habe gedacht, es ist ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt einfach so chronologisch vorgehe und einfach so erzähle, dann ist das passiert und dann ist das passiert.
Ja.
Und ich habe jetzt auch nicht irgendwie so eine bestimmte Geschichte, sondern so ein bisschen mehrere Geschichten mir überlegt.
Ein Aare-Collage.
Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst, das können wir wirklich so nennen.
Mhm.
Und ich habe gedacht, ich überlasse das Zepter ein bisschen dir. Du darfst sozusagen ein bisschen steuern, wie, wie die Podcast-Folge verläuft. Ich spiele jetzt so ein bisschen das Lexikon von der Geschichte von der Aare und du darfst jetzt einfach ein Thema nennen, wo du denkst, das hat doch etwas mit der Aare oder mit dem Leben der Menschen in der oder auf der Aare zu tun, wo du möchtest, dass ich dir mehr darüber erzähle.
Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, weil du mich natürlich nicht auf die Rolle vorbereitet hast.
Ja, ja, das habe ich natürlich extra gemacht, um zu schauen, was dir spontan so einfällt.
Ja, wie ist das genau mit der Brücke, fangen wir mal mit dem an. Du hast ja das schon angeschnitten mit dem Pont Neuf.
Mhm.
Weil wir haben ja in der Folge über das Mittelalter oder so ein bisschen die Stadtgründung, dort ist ja schon, habe ich darüber erzählt, dass es dort mal noch gar keine Brücke gegeben hat zuerst, sondern dass die erst, dass das ein Fährbetrieb war, sehr wahrscheinlich, und dass die Brücke dann erst im Nachhinein gekommen ist. Vielleicht kannst du mal schnell ein bisschen erzählen, für, gerade aus aktuellem Anlass, was es eigentlich mit dieser Aarauer Brückengeschichte auf sich hat.
Mhm. Ich bin schon mal sehr froh, dass du das Thema nennst, schon ich mich auch darauf vorbereitet habe. Man muss beim Thema Aarebrücke sagen, dass es eigentlich keine Geschichte über die Brücke bei Aarau gibt, ohne auch auf die vielen Überschwemmungen und das Hochwasser zu reden. Und auch umgekehrt. Die historischen Zeugnisse von Brücken tauchen nämlich immer dann auf, wenn von Beschädigungen von der Brücke aufgrund von Hochwasser die Rede ist. So ist das älteste urkundliche Zeugnis von einer Brücke bei Aarau ein Bericht von der Schädigung von dieser Brücke in einer Urkunde vom Urbar vom Kloster Einsiedeln aus dem Jahr 1331. Also schon Hochmittelalter, Spätmittelalter. Vielleicht, wieso Einsiedeln, die haben Besitztümer in Erlischbach und haben darum über die Brücke dort offenbar müssen berichten. Trotz dem Hochwasser muss Aarau eine günstige Lage gewesen sein für einen Brückenübergang, weil der Fluss zwischen Jura-Ausläufer im Norden und dem Felskopf von Aarau drauf ist, eng war und durch das einfacher zu überqueren.
Mhm.
Jetzt sind wir eben gerade so im Hochmittelalter. Es hat immer wieder Brücken gegeben, bis heute. Eine neue Brücke nach der ersten Zerstörung ist 1408 zerstört worden, offenbar von einer Eisscholle.
Im Ernst? Das ja, ist ja weit vor Klimawandel.
Genau, also ich habe Bilder gesehen vom Rhein, wo gar noch nicht mal so lange her sind, also echte Fotografien, wo der Rhein gefroren war, bei Rheinfelden. Offenbar muss auch die Aare ab und zu gefroren sein. Und in diesem Jahr ist der Winter relativ früh zu Ende gegangen und dann hat es offenbar eine Eisschale gegeben, die in die Brücke gekracht ist. Und es hat dann immer wieder Zerstörungen gegeben. Man hat die Brücke immer wieder neu aufbauen. In dieser Stadtansicht, die ich vorher schon erwähnt habe, im Jahr 1612, ist auch eine Jochbrücke aus Holz sichtbar. Also Jochbrücke heisst, dass sie mit so Pfeiler im Wasser gebaut ist. Und die war an dem Ort, gewesen, wo heute auch ungefähr die Aarebrücke steht. Also man kann also merken, so im ausgehenden Mittelalter muss es eine Brücke gegeben haben, wo heute auch eine Brücke steht. Es hat eine Stadtansicht gegeben, wo die Brücke leicht nördlich dargestellt ist. Und man geht davon aus, dass die Darstellung wahrscheinlich ein bisschen verfälscht ist, weil der Urheber von dieser Malerei bzw. Zeichnung einfach die Brücke noch ein bisschen stärker in den Fokus rücken. Die umliegenden Dörfer die haben auch einen Brückenzoll müssen verrichten in Form von kollektiven Abgaben wie Getreide. Also die haben sich alle müssen beteiligen, auch immer wieder an diesen Neubauten von der Brücke. Und je nach Ware hat man auch müssen einen Brückenzoll leisten, wo man hat wollen transportieren über die Brücke. Sogar die Schiffe, die Brücke haben, unterquert haben, haben auch müssen eine Gebühr zahlen.
Ah ja.
Offenbar ist das so gewesen. Also die Stadt Aarau hat da auch die jeweiligen Regenten von Aarau haben mit dem auch ein lukratives Geschäft versucht zu machen.
Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass eigentlich der Transport auf der Strasse, wie wir das heute kennen, und nicht mehr auf dem Wasserweg eigentlich relativ neu ist, verhältnismäßig, und man früher gerade bei uns das Flusssystem viel intensiver noch genutzt hat für Warentransport.
Genau, da werden wir vielleicht bei einem anderen Thema auch noch drauf sprechen.
Ja, ich habe mir schon wieder eins überlegt.
Ja. Einfach zum nochmal vor Augen führen, wie oft es Hochwasser gegeben hat. Die Aare war wirklich ein wilder Fluss gewesen. Also das Hochwasser hat so Beschädigungen in den Jahren 1543, 1567, 1575, 1594, 1630, 1651 und 1689 geführt. Einfach um nur ungefähr ein Jahrhundert zu veranschaulichen. Also die Brücke ist irgendwie mehr kaputt gewesen, als sie ganz war.
Offenbar, ja. Gut, ist ja aus Holz, oder?
Ja, genau.
Das ist für den Bonhoeff nicht zu erhoffen, dass man da die gleiche Situation
hat. Hoffen wir es mal nicht. Aber das Hochwasser hat wirklich laut Bericht so stark müssen sein, dass wir davon geredet haben, dass da wie eine See von der einen Talseite zu der anderen gereicht hat. Das ist offenbar auch wirklich... Ich hoffe auch nicht, dass wir nochmal so ein Hochwasser werden erleben. Ein besonders fatales Hochwasser muss 1843 passiert sein, wo wirklich die gesamte Brücke mitgerissen hat. Da befinden wir uns ja jetzt schon im 19. Jahrhundert und dort hat man sich dann anfangen zu überlegen, ob die Holzjochbrücke jetzt wirklich immer noch das beste Mittel ist für eine Brücke.
Das ist ja wahrscheinlich dort, glaube ich, auch kurz darauf ab, wo die effektive Kettenbrücke gebaut wird, oder?
Genau. Man hat dann wirklich entschieden, dass man mit einer Kettenbrücke wahrscheinlich besser fährt, weil die ja logischerweise weniger stark von dem Wasserfluss betroffen ist. Und man hat dann den Ingenieur Jean-Gaspard Dollfuss beauftragt, den klassizistischen Bau zu entwerfen. Der ist übrigens mit dem Aarauer Industriellen Jakob Kern verschwägert gewesen. Also man hat da gerade auch ein bisschen Beziehungen können nutzen. Und 1850 ist dann die bekannte Kettenbrücke im Verkehr übergeben worden. Und die hat dann auch den Überschwemmungen können standhalten. Jetzt hat es aber bald ein neues Hindernis gegeben für die Brücke. Und das ist der wachsende Strassenverkehr gewesen. Und halt zu grosser Abnutzung geführt hat. Und man hat dann auch mit dem stärkeren Aufkommen vom Privatverkehr beschlossen, dass es Zeit ist, knapp 100 Jahre nach dem Bau von der Kettenbrücke eine Neubrücke zu bauen, und zwar eine Betonbrücke, die dann 1949 im Verkehr übergeben worden ist. Und das ist auch die Brücke, die ich jetzt eigentlich mein ganzes Leben schon kenne. Und ist ja doch, wenn man ja, seit 1949 ist doch auch schon eher älter gewesen. Lustig ist, die Kettentürme von der alten Kettenbrücke hat man offenbar für die Mauern von der Promenade unterhalb von der Brücke verwendet. Ich weiß nicht, ob immer noch Stücke von der alten Kettenbrücke dort verbaut sind, aber es wäre noch eine lustige Kontinuität von dieser Brückengeschichte.
Ja, das stimmt.
Ja, und das letzte Kapitel von diesem Brückenbau ist jetzt eben der Bonhoeff, wo am letzten Samstag eingeweiht worden ist.
Das vorläufig letzte. Und jetzt natürlich, durch das, dass ich die Frage stelle, unweigerlich, wie bist du zufrieden mit der neuen Bonhoeff? Gefällt es dir?
Also ich als Velofahrer muss sagen, dass sie mir immer auf die Nerven gegangen ist, weil ja eben die Promenade unter der Brücke immer abgesperrt war. Und ich bin jetzt gar noch nie dort durchgefahren, aber wenn ich wieder dort kann durchfahren mit dem Velo, dann bin ich zufrieden und ja. Sie gefällt mir jetzt nicht mega, mega fest, aber es gibt sicher irgendwelche Gründe, wieso sie gerade so gebaut worden ist, wie sie gebaut worden ist.
Ja, mir gefällt sie aber recht gut, darum... Aber ja, vielleicht musst du zuerst noch da die Passage fürs Velofahren finden und kannst ihr dann auch noch mehr abgewinnen. Ja.
Ich glaube, bei vielen muss man sich auch ein bisschen daran gewöhnen, weil es ist halt eben doch ein, etwas, wo man halt immer wieder drüber fährt, immer wieder erblickt und irgendwie auch, ja, die Brücke gehört irgendwie zum Alltag der Menschen.
Mhm. Danke, das hast du sehr ausführlich beantwortet. Und jetzt
bist wieder du an der Reihe.
Jetzt darf ich wieder. Meine erste Frage ist, hat ja dann mehr darauf abzielt, wie die Aare als Hindernis hat müssen überwunden werden und wie der Verkehr da geleitet worden ist. Hat man dann die Aare zu früheren Zeiten auch für selber als Transportweg genutzt? Das wäre das zweite und naheliegende in Zeiten, wo der Strassenverkehr eben noch nicht so ausgebaut war, dass man die Aare selber irgendwie für spezifische Formen von Transport genutzt hat? Oder gibt es vielleicht da auch aufsehenerregende Projekte, um die Aare als Transportweg zu nutzen?
Genau, du hast am Anfang schon einige Sachen erwähnt. Ich habe mir jetzt auch so ein Kapitel mit Schifffahrt zusammengefasst.
Mhm.
Und das ist natürlich sehr, sehr wichtiges Thema, wenn es um die Aare geht. Weil die Aare-Schifffahrt, die kann man eigentlich bis in die Römerzeit zurückverfolgen. Sie geht aber wahrscheinlich noch viel früher in die Urzeit zurück. Mhm. Also eigentlich, wahrscheinlich kann man behaupten, solange es die Aare gibt und solange es Schiff gibt, gibt es auch die Schifffahrt auf den Aare und übrigens auch auf den Seen. Gerade wenn man an Brücken denkt, stellt man sich Gewässer heute vielleicht eher als Hindernis vor. Mhm. Früher sind es aber nicht in erster Linie Hindernis gewesen, sondern wirklich Hauptverkehrsachsen. Gerade weil die Landstrassen oft kaputt gewesen sind oder steil oder irgendwie sonst hinderlich, hat man einfach Gewässer gebraucht für den Transport von Waren. Ist ja auch mega naheliegend.
Mhm.
Seit dem Mittelalter haben die grösseren Gewässer den Status von Reichsstrassen gehabt. Das heisst, sie sind für alle Reisen und den Transport offen gestanden.
Mhm.
Mehr oder weniger offen gestanden, wir kommen noch dazu. Und es gibt verschiedene so Arten von Schifffahrt. Du hast auch schon ein paar genannt. Es gibt zum einen die Längsschifffahrt, also vor allem der Transport von Waren, die Aare aufwärts und die Aare abwärts.
Mhm.
Dann gibt es den Fährbetrieb, also die Überquerung von der Aare. Und dann gibt es noch die Flösserei. Dort geht es vor allem um einen Holztransport auf den Aare.
Ja, auf und ab und Fährbetrieb, das kennen wir ja, da haben wir schon mal ein bisschen gehört, aber auf die Flösserei bin ich gespannt, weil ich kenne das mehr aus dem Schwarzwald, dass man dort das Holz abgeholzt hat und dann über den Rhein nach Rotterdam geflößt hat. Darum bin ich gespannt, ob das so in Aarau auch war und Umgebung. Aber
es ist so ein kleiner Nebenbereich von der Schifffahrt, aber noch recht spektakulär.
Ah, erzähl.
Man fängt es gerade mit der Flösserei an. Das war eigentlich seit dem Mittelalter eine gängige Praxis, um Baumstämme zu transportieren.
Mhm.
Und ich habe mir immer so ein bisschen vorgestellt, das sind auch so ein bisschen Flössli, die auf den Aaren rumgetümpelt sind.
4-5 Holzbäume zusammengebunden und einen drauf, der dann runtertreibt. Also.
Genau, und jetzt ist es aber so, wenn man sich zusammengebundene Holzstämme vorstellt, dann ist es eben nicht mehr ein Flössli, sondern dann ist es schnell mal ein 10 bis 15 Meter langes Floss.
Ja.
Und das war auch wirklich so. Und das hat man wirklich so schichtenweise aufeinander gebaut. Wo
also nicht nur einfach eine Lage, sondern mehrere Lagen.
Genau.
Okay.
Ja, und da sind dann so drei Leute drauf, die mit so langen Rudern das riesige Floss die Aare durchab manövriert haben.
Mhm.
Und das ist nicht besonders häufig genutzt worden, weil jetzt die Aare nicht eine der Hauptverkehrsachsen war vom Holztransport. Aber was noch spektakulär ist, dass die Aare zum Teil, wie ich schon gesagt habe, sehr ein reissender Fluss war.
Mhm.
Und bei gewissen Stellen die Flüsse gar nicht durchgekommen sind. Bekannte Stelle ist Laufenburg, wie es der Name auch schon sagt. Lauf hat eine steile Senkung von der Aare geheissen, also eigentlich eine Art Wasserfall. Und dort sind die Flosse gar nicht durchgekommen und dann hat man einfach die Holzstämme auseinandergebunden, hat sie dort den Lauf durch abgelassen und unten wieder zusammengesammelt und zusammengebunden. Jetzt bei Aarau hat die Flüsserei eben nicht so eine wichtige Rolle gespielt, aber die sind einfach da zum Teil durchgeschwommen.
Also die sind weniger aus den lokalen Wäldern das Holz, das da gekommen ist, sondern es ist schon von weiter oben die Aare abgekommen?
Ja, wahrscheinlich vor allem der Rhein durchab. Also es gibt eine Zählung zwischen Säckingen und Basel, wie oft also Floss durchgeschwommen sind. Und das sind oft ein paar hundert gewesen, jährlich.
Von welcher Zeit reden wir?
Da reden wir jetzt vom Anfang vom 19. Jahrhundert.
Okay, no, ja.
Genau, aber man muss sagen, im 19. Jahrhundert hat sich die Zahl sehr rasant vergrößert. Der Holztransport vor allem mit Niederlanden und auf Frankreich hat da eine Rolle gespielt. Und wahrscheinlich ist der Grund dafür gewesen, dass gerade in Frankreich viel striktere Waldgesetze erlassen worden sind und man darum das Holz hat müssen importieren. Ja, in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Höchstwert von 4.251 Floss gemessen worden. Also
zwischen Säckingen und Basel.
Hat sich so knapp verzehnfacht innerhalb von 50 Jahren.
Also da kann man schon davon ausgehen, wenn es bei uns nicht eine riesige Industrie war, das Flössen, aber dass doch ein Teil davon auch da die Aare abgekommen ist.
Genau, ein weit wichtigerer Sektor war die Längsschifffahrt. Die war sowieso vor allen anderen Nutzungen von der Aare am wichtigsten. Aarau war auch hier zwar nicht an einem Hauptverkehrsknotenpunkt, hat darum bezüglich Schifffahrt wahrscheinlich keine zentrale Rolle gespielt. Im Hochmittelalter und in der frühen Neuzeit haben die Städte die Schifffahrt versucht zu monopolisieren. Auch dort hat Aarau als Stadt eine Rolle gespielt, aber es hat vor allem Bern im unteren Aarelauf versucht, Zügel in die Hand zu nehmen, bzw. die Ruder in die Hand zu nehmen, wenn es um die Schifffahrt geht.
Ihr Staatswesen hat ja bis auf die Brücke runtergereicht.
Genau, oder? Also ab dem 16. Jahrhundert ist eigentlich fast die ganze Aare im Berner Staatsgebiet gewesen. Was eigentlich vorher und nachher nie mehr der Fall war, ist, dass wirklich eine Herrschaft wirklich so über den ganzen Aarelauf bestimmen konnte. Und trotz dass die Aare eine Reichsstrasse war, hat natürlich Bern versucht, vor allem den Warentransport so ein bisschen zu steuern.
Und daran zu verdienen, nehme ich
an. Genau. Das hat Bern vor allem mit dem Transport von Massengütern gemacht, wie Wein, Salz oder Getreide. Und hat die dann entweder in die Westschweiz transportiert, eben über die grossen Seen, oder dann Richtung Zurzach. Der Zurzach-Merit war in der frühen Neuzeit noch sehr eine wichtige Messe und ein wichtiger Handelsumschlagplatz für Waren.
Wenn ich jetzt Flussschifffahrt oder so da längs, hast du gesagt, Längsschifffahrt höre, dann kommen wir da den Wasserfahrverein und Pontonierverein so in Sinn, wie die mit diesen Weidlingen die Aaren abschwimmen oder dann draufstaken mit ihren Stacheln da am Rand. Muss man sich das so vorstellen? Also sind das eigentlich solche Formen von Schiff gewesen? Weißt du da? Oder?
Das habe ich mich genau auch gefragt und habe dann versucht herauszufinden, was für Schiffe als gebräuchlich gewesen sind. Und bei denen oft die Weidling gestossen und hat gedacht, wow, die Weidling, das sind sicher so riesige Frachtschiffe aus Holz. Und hat dann gegoogelt, wie die aussehen und hat herausgefunden, das sind einfach die kleinen Bötli gewesen. Also jetzt aus heutiger Sicht kleine Bötli, die man eben in den Pontoniervereinen noch antrifft. Und das sind die gängigsten Transportmittel gewesen, weil die halt relativ flach gewesen sind und darum auch nicht, wie sagt man, nicht so einen starken Tiefgang gehabt haben. Weil ja doch die Aare an gewissen Stellen nicht so einfach zu befahren war. Es hat auch grössere Schiffe gegeben, wie zum Beispiel die sogenannte Zille oder die Barke. Bei grösseren Schiffen hat man aber das Problem gehabt, dass man an gewissen Stellen hat müssen raselieren oder raselieren, weiss ich genau, wie man das Wort ausspricht. Das heisst, man hat die Fracht auf mehrere kleinere Schiffe müssen verteilen, die Stelle dann überqueren und dann wieder aufs grössere Schiff laden.
Wegen dem Tiefgang vom Schiff.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das bei den Aren auch der Fall war, dass man zum Beispiel Pferde oder Tiere am Land genutzt hat, um das Schiff flussaufwärts zu ziehen.
Genau, das haben wir auch genutzt, den Verkehr flussaufwärts. Weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob das bei Aarau genutzt worden ist. Ich gehe eher nicht davon aus. Es hat deutlich flächere und stillere Gewässer gehabt, zum Beispiel bei Stilli, also das Dorf Stilli. Mhm. Das heisst auch so, weil der Aarelauf dort sehr still war.
Ja.
Und dort wird das gemacht worden sein.
Mhm.
Aber eben auch nicht wirklich mit grösseren Schiffen auf dem Rhein oder auf der Donau, wo halt wirklich so die Hauptverkehrsachsen gewesen sind von Europa.
Mhm.
Dort müssen die grösseren Schiffe mehr unterwegs gewesen sein.
Mhm.
Bei Stilli hat es noch eine andere gängige Art gegeben von der Schifffahrt. Und das war der Fährbetrieb gewesen. Aarau hat zum Teil auch einen Fährbetrieb gehabt, jedoch nicht immer. Für Flussüberquerung für Personen und Waren ist natürlich, sind Fähren natürlich ein Neulingsmittel, um können, die Aare zu passieren.
Ist das in dem Fall auch eher jetzt Warentransport über den Fluss, ist in dem Fall mehr der Fährbetrieb genutzt worden, als jetzt irgendwie die Brücke oder die Holzjochbrücke, die es früher gegeben hat?
Das
oder lässt sich das so sagen?
Es hat eigentlich nicht nur eine praktische Begründung gegeben, was man genutzt hat für die Überquerung, sondern es gibt auch politische Gründe.
Ah.
Also es hat Brücken gegeben, die von der Stadt gebaut worden sind, wie zum Beispiel bei Aarau, wie auch bei Zürich, also auch über die Limmat. Und dann hat es zum Beispiel den Fährübergang gegeben bei Stilli, der sehr oft genutzt worden ist. Und zwischen ihnen hat es gar nicht mal so viele Aarenüberquerungen gegeben, weil die Städte haben ja an diesen Überquerungen in erster Linie wollen Geld verdienen. Und da haben sich die Städte auch immer wieder darüber gestritten, wer darf jetzt Fähren haben, wer darf Brücken bauen. Und an einer Stelle liest man in der Quelle, dass Zürich sogar mit Waffengewalt droht hat gegen den Bau von Brücken. Und aufgrund von dem hat man dann auf einen Fährbetrieb müssen umsteigen oder halt gar keine Aare-Überquerung dürfen machen.
Es ist ja auch immer eine Investition, so ein Infrastrukturprojekt zu bauen oder zu finanzieren. Und dann hat man das natürlich auch als Einnahmequelle wieder gebraucht. Oder?
Genau. In Aarau hat man aber den Fährbetrieb genutzt. Das aber vor allem, nachdem die Brücken kaputt gegangen sind.
Mhm.
Weil dann hat man müssen den Warentransport irgendwie aufrechterhalten. Und dann hat man einen Fährbetrieb gehabt. Es gibt am Rathaus an der Ecke zum Zollrhein ja noch so eine Statue, der sogenannte Fährimann.
Mhm.
Und der, sagt man, erinnert an den Fährbetrieb in Aarau. Ich glaube aber, dass der Fährimann mehr so ein symbolisches Motiv ist, wo halt eine Art, ich weiß jetzt auch nicht so genau, aber halt irgendwie irgendeine auf eine Art der Fährimann symbolisch nutzt und jetzt nicht unbedingt an den wichtigen Fährbetrieb in Aarau erinnern.
Mm.
Aber es ist auch noch so ein Fun Fact, dass das ein Fährimann ist, wo ja so ein Ruder in der Hand hat, wenn man es genau anschaut. Ja, jetzt heute, wenn man an Schifffahrt denkt, denkt man vielleicht eben noch so ein bisschen an Pontonier, wo mehr so ein bisschen eine Freizeitbeschäftigung ist, wo aber übrigens nicht per Zufall die Weidling braucht. Man hat im 19. Jahrhundert gemerkt, dass die Schifffahrt immer mehr zurückgeht. Und das Militär war aber angewiesen auf schiffskundige Menschen. Und darum hat es die Pontoniervereine dann gegeben. Oder die hat man dann auch gegründet im 19. Jahrhundert, damit das Know-how von der Schifffahrt nicht verloren geht. Ich habe mich dann gefragt, ja, wieso ist es überhaupt zum Niedergang von der Schifffahrt gekommen? Es ist relativ neuliegend. Im 19. Jahrhundert hat diese Bahn einen riesigen Aufstieg gehabt und auch die Landstrassen haben sich immer wie stärker verbessert. Und gerade zum Beispiel der Holztransport hat man dann auf die Schiene verlegt. Darum hat es auch die Flösserei nicht mehr gegeben. Und es sind dann ja auch aufgrund von der Industrie immer mehr Kraftwerke gebaut worden.
Mhm.
Und dann war es vielleicht noch nicht so einfach, irgendwie Kanäle zu bauen, wo irgendwie die Schifffahrt hat, die Kraftwerke umqueren konnte. Und aufgrund von diesen Kraftwerken hat man dann einfach irgendwann die Aare gar nicht mehr passieren mit einem Schiff.
Oder einfach nicht mehr nützlich, ja. Oder genau. Mit der Eisenbahn einfach ein besseres Netz gehabt, genau.
Ja, ich glaube, so ein bekanntes Kraftwerk war bei Schwörstadt, also am Rhein, wo wirklich die Aare vollständig blockiert hat. Und spätestens mit dem Bau auf dem Kraftwerk hat man sich dann mindestens von der Flüsserei müssen verabschieden. Mhm. Die Schifffahrt ist dann vor allem noch auch genutzt worden, um die Kraftwerke zu bauen. Mhm. Aber abgesehen von dem ist dann wirklich so die Industrialisierung im 19. Jahrhundert der Todesstoss gewesen von der wirtschaftlichen Nutzung von der Schifffahrt. Mhm. Ja, soviel zu dem. Ich habe jetzt auch noch ein paar andere Themen erwähnt, wo ich noch mehr dazu könnte erzählen, aber ich überlasse jetzt wieder das Zepter dir. Du kannst sagen, was dich gerade als nächstes interessiert.
Was mich jetzt noch ein bisschen wundern würde, wo wir am Anfang angesprochen haben mit dem Mitteldamm und dem Kanal, und du hast jetzt gerade von Industrialisierung geredet, wann hat eigentlich Aarau oder zumindest die Menschen da in diesem Raum angefangen, sich die Aare zu unterwerfen im Sinn von kontrollieren, zu kanalisieren? Wie hat sie das gemacht? Ist das erst im Zusammenhang mit der Energienutzung von der Kraftwerk und Wasserkraft, oder hat es schon früher angefangen? Mhm. Wie war das?
Ich habe mich eigentlich am Anfang gefragt, weil Aarau ja auch nach der Aare benannt ist, und nicht umgekehrt übrigens, wieso Aarau überhaupt an der Aare liegt. Und es geht auch ein bisschen dort rein, so, was haben die Menschen überhaupt mit den Aaren gemacht? Haben sie irgendwie die Aaren versucht zu nutzen? Und du hast ja auch schon mal eine Folge gemacht über die Entstehung von Aarau, wo es ja auch darum geht, dass vor allem politische Entscheidungen dazu geführt haben, dass da wirklich auch eine Stadt entsteht. Und nicht einmal unbedingt nur praktische oder auch geografische Umstände. Ich bin dann jetzt in Bezug auf die Aaren noch mal ein bisschen nachgegangen. Vielleicht Aare als Siedlungsgebiet allgemein kann man natürlich weit zurückverfolgen. Also schon im antiken Zeitalter hat man herausgefunden, dass die Aare als Siedlungsgebiet genutzt wurde. Du hast ja auch schon eine Folge gemacht über die keltischen Stämme, die so da gelebt haben. Im frühen Mittelalter hat sich dann die Aare auch als Grenzfluss zwischen den Bistümern Basel, Lausanne und Konstanz dann auf der östlichen Seite entwickelt. Und jetzt sagt das immer noch nicht viel darüber aus, wieso Aarau hier entstanden ist. Wie ich auch schon gesagt habe, ist ja eigentlich so der richtige Knotenpunkt gar nicht da gewesen. Also auf dem Verkehr zu dieser Zeit waren es vor allem andere Passverbindungen gewesen, die wichtiger gewesen sind. Das Einzige, wo man wirklich so als Hauptgrund könnte sehen, wieso Aarau oder wieso die Aare ein Grund hätte können gewesen sein, dass Aarau genau gerade hier entstanden ist, ist das Trinkwasser. Die Aare hat so zu sogenannten Terrassenschotter geführt, wo Grundwasser abgelagert hat. Und die hat für die Region eine wichtige Trinkwasserquelle dargestellt. Das kann einfach als ein Grund von Siedlungsgebieten an der Aare geführt haben. Und darum, das ist jetzt eigentlich das, was ich auch darauf raus wollte, die Hauptnutzung der Menschen oder ist eigentlich eher so das Grundwasser gewesen, die Bäche, die Zure, der Stadtbach. Mhm. Und das sind so die Gewässer gewesen, wo der Mensch Einfluss genommen hat. Und der Aarfluss ist eigentlich lang relativ verwildert geblieben. Klar, es gibt dann noch das Quartier am Aarenlauf, wie ich an den Scheibenschachen erwähnt, wo ja auch schon seit dem 16. Jahrhundert genutzt worden ist. Man hat das Gebiet auch gebraucht für Gemüseanbau, aber also wirklich erheblich ist der Aarenlauf dann erst verändert worden im 18. und 19. Jahrhundert. Und was denkst du, wieso ist dann der Aarenlauf erheblich verändert worden?
Ja, also in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert sicher mit der Wasserkraft, aber das andere eben, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Stück weit Seuchenprävention ist. Also, dass man will so Sumpfland trockenlegen, für dass also Krankheiten sich nicht mehr gleich ausbreiten wie Malaria und andererseits zum Land gewinnen für die Landwirtschaft. Mhm.
Das ist gut, dass du erwähnst, dass du das als Grund erwähnst, und das habe ich gar nicht gedacht, aber es passt gerade hier rein, gerade so Sumpflandschaften. Jetzt um Aarau gibt es ja den Schachen, beziehungsweise muss ich sagen, es gibt die Schachen, weil Schachen ist eigentlich ein Wort für so Ufergebiet oder so ein bisschen Wäldli am Ufergebiet, also so eigentlich wie der heutige Schachen so um die Pferderennbahn immer noch ist. Also so muss man sich so das Ufergebiet von der Aare vorstellen. Das ist jetzt nicht so sumpfig gewesen wie an anderen Stellen am Aarenlauf. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die allererste Motivation um den Aarelauf zu verändern, war wirklich so die industrielle Nutzung. Ich habe mir das wie so ein als eigenes Kapitel zusammengefasst, weil das wirklich so eine, das ist, man kann eigentlich sich den Aarelauf vorstellen vor der Industrialisierung und nach der Industrialisierung. Oder während. Zum einen hat es im 19. Jahrhundert die sogenannte Jura-Gewässerkorrektion gegeben.
Die ist ja für mich aber eher Richtung Seeland.
Genau. Du hast versumpfte Gebiete angesprochen. Das ist nämlich nicht in Aarau, sondern vor allem um das Seeland herum. Mhm. Dort hat man sehr, sehr grosse Flächen gar nicht landwirtschaftlich nutzen. Und aufgrund des Bevölkerungszuwachs in dieser Zeit hat man natürlich auch Motivation gehabt, mehr Land zur Verfügung zu haben. Und mit der Gründung des Bundesstaats hat man das auch einfacher koordinieren, man hat mehr finanzielle Mittel gehabt. Das war Motivation gewesen, um dort etwas zu verändern. Und mit dem hat man auch Verschwemmungen im unteren Aarelauf verhindern. Also hat es doch auch einen Einfluss dann auf Aarau.
Dann hat man zwar auch nichts gemacht in dem Fall. Dann hat es gelangt, wenn man bei Bieler Murten, Neuenburger See dort schön korrigiert hat. Oder hat man dann das Aarau gleich einmal noch müssen Hand anlegen?
Man hat dann das Aarau auch Hand angelegt, aber vorerst ist mal mit der Jura-Gewässerkorrektion, die in den 1870er Jahren vor allem stattgefunden hat, ist ja der Aare in den Bielersee umgeleitet worden. Also vorher ist der Aare nie durch den Bielersee geflossen. Und das hat den Aarelauf schon alleine erheblich verändert unter, also unterhalb von Biel. Weil der Aarelauf einfach viel, viel ruhiger geworden ist da. Also der See ist wie ein Auffangbecken. Es hat viel weniger Überschwemmungen gegeben. Und das hat schon alleine ermöglicht, dass man jetzt hat können anfangen, die Aare auch stärker gestalten, um den Raum Aarau herum.
Und das hat aber dann Industrie, oder die industriellen Nutzer oder Aarainer angefangen zu machen.
Genau, also man hat auch stärker mit der Bebauung von Wohnhäusern in der Zeit können anfangen, die aber auch vor allem industrielle genutzt haben. Also es war dann noch nicht so gewesen, dass jetzt da Wohnhäuser ums Aarauufer gespriesst sind. Auf der Karte von Aarau ist eine wirkliche Bebauung dann erst am Anfang des 20. Jahrhunderts erkennbar. Aber die industrielle Nutzung, die ist eigentlich seit dem 19. Jahrhundert im Vordergrund gestanden.
Meine Frage ist in dem Fall, wer hat denn die Aare angefangen umgestalten? Was sind das für Industrien gewesen?
Genau, also im 19. Jahrhundert sind es vor allem Spinnereien gewesen, die dann aufgekommen sind und viel mehr Wasserkraft gebraucht haben. Und gegenüber von den früheren Baumwollmanufakturen halt viel mehr Wasserkraft gebraucht haben und darum an die grossen Flüsse verlegt worden sind. Jetzt in Aarau ist vor allem ein Kanal bekannt, der Gewerbekanal. Der ist 1872 errichtet worden. Und der Gewerbekanal ist der oberhalb vom heutigen Eniwa-Kraftwerk, also dort, wo man heute eben so ein bisschen das Aarenschwimmen kennt, wo die Badi nachher war. Und der Kanal ist aber ursprünglich eben mit der Absicht gebaut worden, dort die Fabriken hinzuverlegen.
Ja.
Der ist von privaten Unternehmen gebaut worden. Ich bin auf die historischen Karten von Swiss Topo nachschauen, ja, hat es denn überhaupt Fabrikgebäude gegeben? Und lustigerweise hat es eigentlich keine Fabriken gegeben dort an diesem Gewerbekanal. Ich habe dann herausgefunden, dass eine Wirtschaftskrise, die genau zu dieser Zeit stattgefunden hat, wo man den Kanal gebaut hat, das verhindert hat, dass die Fabriken nachher dort im grossen Stil aufgebaut worden sind. Mhm. 1894 ist der Kanal dann aber genutzt worden, um dort ein städtisches Kraftwerk zu bauen. Also eben das heutige Eniwa-Kraftwerk. Genau. Das war dort einfach noch ein städtisches Elektrizitätskraftwerk gewesen.
Also da kann man eigentlich sagen, dass der Mitteldamm und die Kanalisierung, die es dort gibt, eigentlich das Produkt ist von einem gescheiterten Projekt. Also dass man eigentlich den Mitteldamm gebaut hat, für die Industrie, die aber dann nie dort angezogen ist.
Ja, es gibt eine Industrie, die die Kanäle dann doch noch genutzt hat, aber halt nur, es ist nachher eigentlich schlussendlich ein Fabrikgebäude, das dort wirklich eine Rolle gespielt hat. Aber noch vor dem Gewerbekanal ist die Industrie in Aarau entstanden.
Ja, ich glaube, so alte Aufnahmen sieht man dann eigentlich von dem Eniwa-Kraftwerk bis eigentlich zum heute Kraftwerk Rüchlig runter, dass eigentlich da links und rechts von der Kettenbrücke von der alten Industrie sich angesiedelt hat, oder?
Genau, ich habe dann ein Fabrikgebäude gefunden, das etwa auf Höhe vom Aarepark gestanden ist. Jetzt kommt Karl Herosé ins Spiel, ein bekannter Name in Aarau, weil er ein grosser Industrieller war, zuerst auch in der Textilindustrie. Er hat 1837 die erste in der Schweiz nachweisbare Zementfabrik gegründet. Der Herosé hat zuerst im Hammerquartier ab 1832 die Herstellung von Wasserzement angefangen und hat dann eine Zementfabrik an der Aare gegründet. Oberhalb vom Kraftwerk, vom Gewerbekanal, hat es dann eine Fabrik gegeben, auch eine Zementfabrik, die aber dann gegenüber der Konkurrenz sehr schnell eingegangen ist. 1882 hat nämlich noch ein anderer Industrieller eine Zementfabrik gegründet, nämlich der Rudolf Zurlinde. Das war dann am unteren Aarekanal, also eben in dem Rüchlig. Und das heutige Kraftwerk heisst immer noch Rüchlig, das ist anstelle des Zurlinde seiner Zementfabrik gebaut worden.
Ja, es gibt auch so alte Aufnahmen von Aarau, wo man dann sieht, wie da die, wie es da Transportwege gibt, wo von der Aare unten bis am Bahnhof auf da den Zement transportiert haben.
Genau, ich habe sogar gelesen, dass es sogar ein Seilbändchen gegeben
hat. Ja, genau, das meine ich. Ja, ein Seilbändchen. Ja.
Voll, das stelle ich mir noch lustig vor. Es ist ja auch, also das Rüchlig ist ja relativ nahe an Küttingen gelegen, wo der Bergbau war, wo auch wichtig war für die Zementfabrik. Und die Eisenbahn dann eigentlich die Kohle transportiert hat, die dann zu dem Fabrikgebäude aber transportiert wurde, sei mit dem Seilbändchen.
Also die Aare ist eben im Vergleich zu heute, wo ja das jetzt eigentlich nur noch Naherholung mehr oder weniger ist und natürlich Stromproduktion dort wirklich industriell intensiv genutzt wurde, wo man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr gross vorstellen kann, ausser man fährt irgendwie auf Wildeck runter und schaut sich dort Jura-Zement an. Oder?
Genau. Genau, die Jura-Zement ist dann 1897 gegründet worden und ab 1929 ist die in Aarau stillgelegt wurden und dann auf Wildeck verschoben wurden. Ja, wir haben ja jetzt über die Gewässerkorrektionen eigentlich geredet. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht in die Fabrikgründung, aber man kann sagen, die Kanäle, die sind sicher eine von den grösseren Gewässerkorrektionen um Aarau herum gewesen. Der Aarelauf ist auch ein bisschen weiter vom Stadtgebiet verschoben worden. Er ist ein bisschen schmäler geworden, dass halt auch eben nicht mehr so viel Wasser auf einmal in das Flussbett geflossen ist. Und was wollte ich noch sagen? Genau, die Industriellen, die haben natürlich auch das Gebiet um ihre Fabriken geprägt. Also der Scheibenschachen hat dann irgendwann als Festland grenzt, weil die kleine Aare nach der Gewässerkorrektion eingegangen ist und eigentlich nur noch ein Aarestrang nachher dort durch ist. Die Industriellen haben dann auch angefangen, Wohnhäuser für ihre Fabrikarbeiterinnen oder vor allem Fabrikarbeiter dann bauen und haben durch das auch die Quartier eigentlich als Stadtquartier dann anfangen zu prägen. Das Zurlinde-Insel, wo ja auch nach dem Industriellen benannt worden ist, ist entstanden durch den Bau von der Zementfabrik vom Zurlinde. Also eigentlich das ganze Aaregebiet, wie wir es heute kennen, ist so durch die Fabriken geprägt worden. Man muss noch sagen, dass das Gebiet auch noch als einfach Naherholungsgebiet genutzt worden ist. Eben der Gemüseanbau hat immer noch eine Rolle gespielt. Also der Scheibenschachen ist nicht mit dem Bau von dieser Fabrik dann plötzlich ein Stadtquartier geworden. Das ist dann alles erst so ab dem 20. Jahrhundert, also ab so den 1910er, 20er Jahren, dann wirklich so ein Wohngebiet auch wurde.
Danke. Ich finde es noch spannend, eben weil wir jetzt von diesen Themen ja eigentlich auch ein bisschen den Wandel sehen, also von einer Barriere eigentlich, die Aare als Hindernis, gleichzeitig aber auch die wirtschaftliche Nutzung, also sich zuerst auf die Schifffahrt vor allem beschränkt und da ja auch in ganz verschiedenen Formen genutzt wird. Die Industrialisierung, die die Aare so ein bisschen zähmt und gleichzeitig nochmal einer ganz neuen Nutzung zuführt. Vielleicht so langsam als Abschluss, ich weiss nicht, vielleicht hast du noch mehr Themen, die du mir unbedingt willst erzählen, aber was mich jetzt noch würde interessieren, wie ist es eigentlich denn mit der Aarauer Badekultur? Und so erleben wir die Aare vor allem heute. Heute ist ja nicht viel davon. Industrie und industrielle Nutzung, keine Zurlinde-Zementfabrik mehr, sondern Aarebädeln. und Politikum, weil wir jetzt den Gewerbekanal mit der Entfernung vom Mitteldamm ja wieder irgendwie zurückbauen wollen. Was ja mittlerweile lustigerweise eigentlich ein Produkt war für die Industrie und heute aber völlig als Naherholungsgebiet genutzt wird. Also zweckentfremdet, könnte man fast sagen.
Genau, ja. Ich denke, dass du noch auf das Thema Baden zu sprechen kommst. Ist ja auch mega naheliegend. Ich habe gar nicht mal so viel über das herausgefunden, aber weil wir uns ja auch gegen das Ende der Folge jetzt langsam bewegen, tun ist es auch noch so ein paar Facts raushauen, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe. Also so das richtige öffentliche Baden in Aarau an der Aare hat mit dem Bau von der Badis, von der öffentlichen Badis angefangen oder ist einmal ab dann überliefert worden. Die erste Badis war lustigerweise dort, wo eben die erste Zementfabrik gebaut wurde, also auch dort beim Aarepark 1868.
Das ist die alte Badeanstalt, wo es ja heute auch noch eine Bushaltestelle gibt, oder?
Das ist nicht die ganz alte. Also okay. Wenn man von der alten Badi redet, dann redet man von einer Badi, die erst später gebaut wurde. Die alte Badi, die man heute kennt, die ist dann am Gewerbekanal gebaut wurde, also eben dort, wo heute die Bushaltestelle ist, die war dann für beide Geschlechter gewesen, die war auch äußerst beliebt gewesen. Das Problem war, dort hat es noch keine Kläranlagen gegeben. Also trotz aller Beliebtheit ist das Baden wahrscheinlich dort auch
wortwörtlich trübt gewesen, ja, das Badevergnügen.
Mit vorbeischwimmenden Tierkadavern oder irgendwelchen sonstigen hygienischen Geschichten. Wahrscheinlich ein Abenteuer gewesen. Und ausgerechnet auf der Mülldeponie beim Schachen hat man dann eine hygienischere Badewelle haben. Das war in den 1950er Jahren, wo man die Bade gebaut hat, wo man heute auch als Stadtbade kennt. Aber eben, vielleicht gibt es ja wieder mal, jetzt wo das Wasser deutlich sauberer ist am Gewerbekanal, eine öffentliche Bade am Gewerbekanal. Im Moment wird es ja vor allem einfach auch sonst genutzt und ist ein beliebter Erholungsort. Ja, was ich mir so beim Thema Freizeit noch aufgeschrieben habe, ist Pontonier, aber über die habe ich ja auch schon so ein bisschen erzählt. Ich hatte noch ein Pfeil im Köcher gehabt, und das ist die Fischerei in Aarau.
Hat es mal Leute gegeben, die da wirklich von dem gelebt haben?
Es hat Leute gegeben, die von dem gelebt haben, aber die Fischerei war nicht sehr ein lukratives Geschäft gewesen, also würde ich das auch eher als sekundär beschreiben. Was ich noch spannend gefunden habe bei der Fischerei, ist, dass es früher ganz viele unterschiedliche Fischarten gegeben hat in den Aare. Und man vor allem zum Beispiel Lachs gefischt hat. Und heute, also nachher hat es lange Zeit keinen Lachs mitgegeben, weil der ist mit dem Bau der Kraftwerke ausgestorben, weil die haben dann nicht mehr flussaufwärts schwimmen. Es hat offenbar alle Möglichkeiten von Fischerei gegeben, also mit Lanzen, mit Fischerrouten, alles, was nicht verboten war. Die Lanzen ist irgendwann verboten worden. Was ich vielleicht noch erwähnenswert finden, ist, dass vor allem sogenannte Fachen verwendet worden sind zum Fischen. Also nicht irgendwelche Leute, die auf dem Fischerbötli gehockt sind und gefischt haben, sondern das sind so eine Art Dämme gewesen, wo so Reusen daran befestigt worden sind und die Fische, die vor allem flussaufwärts geschwommen sind, haben sich dann in diesen Reusen verfangen. Mhm. Also sie sind mit diesen Fachen in die Reusen hineingelenkt worden und das war so ein bisschen das Hauptgeschäft gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Aarau so viele Fachen gegeben hat, aber wenn, dann wird es auch das gewesen sein, wo der Fischfang beinhaltet hat um Aarau herum.
Weißt du, wenn das zeitlich ist? Weil ich kann das nicht einordnen, wenn man solche Fachen gebraucht hat zum Fischen.
Ja, also ich habe jetzt so ein bisschen die frühe Neuzeit als Zeitraum angeschaut beim Fischfang. Aber ja, ist ein bisschen schwierig Begriff, weil die frühe Neuzeit sind mehrere Jahrhunderte.
Aber eben einfach vorindustriell, genau. So, weil nachher das wahrscheinlich auch weniger geworden ist.
Was vielleicht im Zusammenhang von dem, was ich schon gesagt habe, noch wichtig ist, ist eben, dass auch die Fischerei eigentlich der Industrie erlegen ist, denn, weil all die Kraftwerke und auch die Wasserverschmutzung dazu geführt hat, dass eben die Fische in den Aaren oder viele Fischarten ausgestorben sind. Ich habe einfach noch gedacht, das wäre auch noch wichtig, weil Umweltgeschichte beinhaltet ja nicht nur Mensch und Natur, sondern auch Tier, Mensch und Natur. Mhm. Und Fischerei wäre da vielleicht noch erwähnenswert. Mhm. Aber ja, ich würde glaube langsam zu einem Abschluss kommen. Ja, wir haben jetzt mal einfach so ein bisschen alle Bereiche touchiert, die mit dem Leben an der Aare zu tun hat.
Ich glaube, es gibt noch einiges mehr zu erzählen. Das ist ja jetzt nur so ein bisschen ein erster Einblick. Ich hätte nämlich, glaube ich, auch noch etwa ein, zwei Sachen, die mir in den Sinn gekommen sind, die ich jetzt nicht mehr nachgehakt habe. Ja. Aber ich glaube, wo die Themen jetzt Aufhänger sind für weitere Geschichten, die man noch erzählen kann. Aber ich finde es eben sehr interessant, weil wir heute Aare mit ganz anderen Augen sehen und die Aare als Lebensraum eigentlich für die Stadt in der Vergangenheit oder vergangenen Zeiten ganz andere Rolle gespielt hat und sich das auch mega verändert hat.
Ja, ich finde es wie noch wichtig, dass man das wie nicht aus den Augen verliert, dass ja die Natur doch auch ein sehr prägender Faktor in der Geschichte von Aarau und in der Geschichte von irgendetwas darstellt.
Auf alle Fälle, ja. Also so der Lebensraum, da haben wir jetzt auch noch wenig gemacht dazu. Und ich glaube, da gibt es noch ein paar Geschichten, die lohnenswert sind zu erzählen, wie da Natur als Gegenpol oder eben in Verschmelzung dann mit den menschlichen Einflüssen das Leben prägt hat.
Gut, ich hoffe, dass du und alle ZuhörerInnen etwas haben können mitnehmen und jetzt auch mit vielen Aare-Facts besserwisserisch in Diskussionen können punkten und
auf alle Fälle.
So ein bisschen Detailwissen über den schönen Fluss, der durch Aarau fließt, können erzählen.
Ja, ich werde jetzt vielleicht nicht mit ganz vielen Fun Facts punkten können, aber es ist immer interessant, all die Einzelgeschichten, die ich teilweise doch auch gekannt habe, mal so als eine Geschichte zu haben, eben als Geschichte von der Aare. Danke vielmals.
In dem Fall bis nächsten Monat.
Ciao, genau. Simon. Ciao, Manuel.